ganz moderner Tisch. Nö, nee, ist gut. Nee, ist gut. Ich dachte allgemein, wir ja, nicht schräger. Ja. Ja. Vielen Dank für das Theaterstück, überhaupt für die ganze Organisation von den Butlern. Ja, und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist ja das Resultat aus einer Freundschaft, die wir hatten, die auf einmal so begonnen hatte. Also die Heidelberger, die waren irgendwie speziell. Also die haben mich gleich eingenommen damals auf diesen Konfi-Camp in Friolzheim und haben gesagt, Olli, du musst bei uns in unsere Gruppe mitmachen. Und dann bin ich die nicht mehr losgeworden, beziehungsweise ich habe mich da total wohlgefühlt. Und die ganzen 2 Tage wurde ich mit Fragen bombardiert und die sind auf mich rumgeklettert, haben Fragen gestellt und nochmal und hier und so. Und ich fand das so richtig angenehm und ja, also das war irgendwie, dann waren wir noch in so einer WhatsApp-Gruppe, da musste ich dann irgendwann auch mal wieder raus. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Erwachsene das kennt. Bing, 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 bing. Oh, nö, oh, ja, vielleicht. Ey, cool, Alter. Smiley, Smiley hier. Ja, aber ich muss sagen, es war wirklich eine total gute Zeit dort. Und die hatten dann die Idee, mich hier einzuladen, bei euch in die Gemeinde. Und ich bin echt wirklich dankbar, dass ihr das Vertrauen aufbringt, mich hier zu begrüßen. Change, das ist nämlich mein Thema. Und vorab erstmal ein Bibelvers. 2. Korinther 5, Vers 17. Viele kennen ihn, aber ich will ihn nochmal vorlesen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist ein Vers, den ich mir wirklich, der in meinem Herz eingebrannt ist. Ich möchte zuvor mal ein Protagonist aus dem Neuen Testament euch nochmal bekannt machen, den kennt man schon aus dem Kindergottesdienst, aber ich lese nochmal vor, ab Lukas 19, ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und ihm die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum und Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur mit solch einem Sünder einlassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich muss die Geschichte nochmal zusammenfassen. Ich bin ja in Berlin Kinder- und Jugendpastor und ich muss das immer kindgerecht erzählen. Sie lieben dann diese Geschichten. Erwachsene, bitte habt Einsicht. Was ist geschehen? Ein kleiner Ganove, ein Mann, Außenseiter, Unsympath. Ich stelle mir den Zachäus so vor, wenn man jetzt den Hintergrund weiß, dass ein Zolleinnehmer wirklich vom eigenen Volk gehasst war, weil er ja mit den Römern eine Sache gemacht hat, für die Römer gearbeitet und das eigene Volk auch noch beklaut hatte. So eine Typen sind nicht beliebt. Man nennt sie Verräter, in manchen Kreisen Ratten. Einer dieser Ratten war Zachäus. Unbeliebt, klein. Ich stelle mir den so vor mit Hakennase, so, so Halbglatze, ein bisschen pucklig, so ein bisschen wie Louis Diffoné. Nein. Ja, und er stand dann da an seiner Schranke und da kamen die Leute. An meiner Schranke kommst du nur vorbei, wenn du 20 Silberlinge zahlst. 20? Das waren gestern doch noch 18. Preiserhöhung. 18 für den Kaiser und 2 für mich. Nächsten Tag, übrigens Preiserhöhung an meiner Kontrollgrenze. 25. Ist doch Wahnsinn, wie kannst du das machen? Ich mache hier die Preise. 7 für mich und 18 für den Kaiser. Ja, und so weiter. So war sein Leben. Ein unsympathischer Typ. Aber auch er war neugierig. Er wusste, ich muss das wissen. Was ist dieser Typ, von dem alle reden? Ein Typ, der Kranke heilt, der Tote zum Leben erweckt, der von sich behauptet, er ist der Sohn Gottes, der kommt in unsere Stadt Jericho. Ich muss auf diesen Marktplatz hin, dachte sich der Zachäus. Und dann, so klein wie er war, wusste er, ich habe keine Chance. Nicht nur, wenn ich durch die Beine versuche, da durchzuklettern, wenn die mich erkennen, dann schlagen die mich nieder. Und so kam er auf den genialen Einfall, aufgrund seiner Statur, einen Maulbeerbaum zu besteigen. An dem dicken Ast hat er sich nach vorne gerobbt und hat genau die beste Position. Tatsache, Jesus kommt in diese Stadt nicht alleine, er hat ein paar Freunde mitgebracht und es ist ein riesen Tumult. Der ganze Marktplatz war voll und in der Mitte, im Zentrum stand Jesus. Alle waren aufgeregt, da ist er, der Lehrer oder der Prophet, wer auch immer er ist, wir wissen es nicht genau. Was wird er uns, unserer Stadt oder mir persönlich heute mitbringen? Was für eine Botschaft hat er? Jesus wird so eine Handbewegung gemacht haben und plötzlich war alles ruhig. Alle schauen auf Jesus. Er lächelt, seine Zähne blitzen. Der schaut nach oben zu Zachäus und sagt, Zachäus, ich will heute dein Gast sein.
Boah, den gibt's doch gar nicht. Nein, oh, der kennt meinen Namen. Oh.
Die Erwachsenen lachen, weil sie kennen Louis de Funès.
Er rennt runter und sagt, das ist ja Wahnsinn. Der kommt zu mir nach Haus. Der Mann, das ist ja unfassbar.
Der wird sein Handy rausgeholt haben. Frau, bist du da? Geh doch endlich ran. Oh,
du musst den größten Braten in die Pfanne hauen. Wir haben einen ganz hohen Gast. Euer Hochwürden Jesus Christus. Er kommt zu uns ins Haus.
Ich bin ganz aufgeregt, sagt die Frau. Mach das Beste. Und Jesus wird sagen, das ist nicht der Grund meines Besuchs. Bleib ganz cool. Zacki.
Er rennt ganz aufgeregt und sagt, darf ich dir vorstellen, Jesus, das ist unser Haus, ein goldenes Tor, echt Gold. Und siehst du den Rasen hier in der Wüste, was selten ist, oder? Extra aus Holland eingeflogen, ja, mit Selbstbewässerungsanlage. Und hier ist mein Zuhause.
Jesus kommt herein, völlig unbeeindruckt.
Bitte nimm Platz, die Frau stand mit dem Geschirrhandtuch da. Oh, euer Hochwürden, nenn mich einfach nur Jesus. Sie waren ganz aufgeregt und sitzen da.
Jesus sagte nichts. Und dann lesen wir, wie plötzlich die Situation sich ändert. Nicht warum. Jesus hatte ihnen nichts vorgeworfen. Jesus hatte nichts verlangt. Er war einfach nur in seinem Haus angekommen. Das sind die Fakten, die wir lesen. Und sofort kehrte dieser Zachäus um. Er veränderte sich, changed. Er sagte plötzlich von einem Augenblick zum anderen, ich bin schuldig. Ich bin schuldig geworden.
Klar wusste er es schon immer, das hat er in seinem Herzen mit sich rumgetragen. Er wusste, dass bei ihm nicht alles gerade läuft, dass er die Leute betrügt, dass er den Kaiser betrügt, seine eigenen Leute betrügt und was er eigentlich ist, das hat er gewusst. Aber nie war es ihm so deutlich bis zu diesem Zeitpunkt, als Jesus an seinem Tisch saß.
Ich gebe allen alles zurück, vierfach, hatte Jesus nicht verlangt. Er kehrte um. Und das ist ein wichtiger Punkt heute Morgen, den ich mitgeben möchte. Eine Umkehr hat Taten zur Folge. Eine Umkehr geht gar nicht. Umkehren kann man gar nicht, wenn man nicht das Alte verlässt und sich verändert. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht sagen, ich bin umgekehrt, aber lebst noch im alten Stil weiter. Ist nicht möglich. Buße erfordert Umkehr und Umkehr erfordert Taten. Der Zachäus war so einer. Ich war auch so ein Zachäus. Die Ü-Eier, die hier rumliegen, die sind nicht ohne Grund. Meine Mutter, die hatte erkannt, dass ich so ein Hyperaktiver war, wie ich vorhin schon eingangs erwähnte. Und sie hat geglaubt, nicht weil sie christlich war. Sie fand die Kirche nicht schlecht, aber sie war kein Mitglied. Sie fand die Kirche an sich, auch in der DDR, eigentlich jetzt nicht so schlecht als Institution. Aber selber glaubte sie nicht tatsächlich an einen lebendigen Gott. Was sie aber beobachtet hat, waren Kinder, die aus dem Kindergottesdienst, aus der Sonntagsschule herauskamen. Die waren alle so artig. Sie glaubte, das ist so eine Gehirnwaschanlage. Da schickt man seine unartigen Kinder rein in diesen Kindergottesdienst und nach 2 Stunden kommen sie ganz artig wieder raus. Da muss mein Olli hin. Und sie hat mich gezwungen, ich war damals 10 Jahre alt, und sie hat mich gezwungen, zu einem Kindergottesdienst zu gehen. Und ich sage, nein, da gehe ich nicht rein, da will ich nicht hin. Das war eine kleine Baptistengemeinde in Berlin-Friedrichshagen, eine Baracke.
Und die ältere Oma, die hat an der Tür gestanden. Kommt nur, ihr Kinderlein, kommt.
Oh, dachte ich, da will ich nicht rein. Und meine Mutter sagt, du gehst da hin. Das war Manipulation. Aber es war meine Mutter. Ich konnte sie damals nicht anzeigen. Spaß. Ich war gehorsam und bin einfach diesem Auftrag gefolgt. Und da befand ich mich plötzlich in einem Kindergottesdienst und ich war vorher noch nie in meinem Leben mit so etwas irgendwie konfrontiert. Weder mit Glauben, mit einer Kirche, mit einer alten Oma, die von Jesus erzählte. Das allererste Mal in 10 Jahren sitze ich mit anderen Kindern an so einer Tafel. Und da gab es diese, kennt ihr die noch, Flanellfiguren? Ah, die Erwachsenen kennen die noch, ne? Ich fand das toll, das gab es ja bei uns im Osten gar nicht. Die fand ich ganz gut, die kamen aus dem Westen, die hatten sowieso so viel Westsachen da. Oh, und ich war begeistert, Mensch, die Figuren, die muss ich nachher irgendwie mopsen. So eine Gedanken hatte ich beim Kindergottesdienst. Und da habe ich mir die anderen Kinder angeguckt, Mann, waren die alle artig. Oh. Ich dachte, wann ist denn das hier alles vorbei? Ich gucke auf diese große Uhr und der Zeiger bewegt sich ganz langsam, ganz langsam. Und aus meiner Sicht habe ich da nichts aufgenommen. Sie erzählte von Jesus, von einem Boot, von allen möglichen Dingen. Hat mich nicht interessiert. Und dann erzählte sie noch ihr Leben. Im Anschluss dieses Kindergottesdienstes gibt es für jeden wieder ein Ferrero-Überraschungsei. Bumm, meine Ohren waren so groß. Stopp. Entschuldigung. Ja, Oliver? Christen dürfen nicht lügen. Ist interessant, dass Nicht-Christen immer wissen, was Christen nicht dürfen. Ist euch schon mal aufgefallen? Du bist doch Christ, du darfst das gar nicht. Was bist du? Kein Christ, ich darf das. Ich wusste, dass Christen, obwohl ich Christen gar nicht kenne, nicht lügen dürfen. Das wusste ich irgendwie. Und dann sagt sie, ich lüge nicht, sagt die Frau. Was meinst du? Überraschungsei am Anschluss. Ja, jedes Kind bekommt ein Überraschungsei. Ich nehme sie beim Wort. Ich habe ihr nicht geglaubt, dass ich im Osten in den 70er Jahren ein echtes Ferrero-Überraschungsei aus dem goldenen Westen bekomme. Wisst ihr, was das für uns war? Ein Diamant. Das Papier hat man nicht einfach abgerissen. Und wenn ich das heute so sehe, was die Kinder mit Überraschungseiern machen, meine Kinder, dann tut mir das für das Ei und für die Firma immer weh. Du, da ist noch eine Überraschung drin. Ist egal, wenn du die Schokolade... Ja, und das Gelbe, ach, ist zusammenbasteln, will ich nicht wegschmeißen. Dann stehe ich immer da und bastel für alle Kinder alles zusammen. Aber dieses Ei hier, das war was Besonderes und damals noch eingewickelt in so einem richtig tollen Papier. Und das hat man dann so zelebriert auseinandergenommen und glatt gerieben. Und dann hat man vorher an dem Ei gerochen. Wir Ostler, wir hatten so etwas nicht. Es gab nur 2 Sorten Schokolade, mit und ohne Nuss. Das war deine Wahl. Und dann kommt dieses Überraschungsei in dein Leben und du riechst es. Hörst das Geräusch des Öffnens der halben Seiten. Und dann beißt du da nicht nur einfach rein, du lässt es langsam runterschmelzen. Ich krieg langsam Appetit hier. Dann öffnest du diese Überraschung, dieses Innenleben und bist total fasziniert. Und sie sagt, am Anschluss dieses Gottesdienstes kriegt jedes Kind 1 dieser Eier. Ja, sagt sie, denn Christen lügen nicht. Und Tatsache, sie hatte ein Körbchen mit diesen Eiern. Und ich stand da und habe mich angestellt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr genau, habe ich mich so, wie ich damals drauf war, vorgedrängelt. Ich, falls die Eier nicht ausreichen, wahrscheinlich habe ich auch gefragt, kann ich 2, aber ich habe nur 1 bekommen. Boah, bloß nicht zu lange in der Hand behalten, sonst schmilzt es innen. Boah, sie hat meine Augen gesehen und sagte, Olivia, kommst du nächsten Sonntag wieder? Meine Gegenfrage, gibt's da Eier? Ja, da gibt's Eier. Wenn es da Eier gibt, dann bin ich da. So war ich das 2. Mal in einem Kindergottesdienst und aus meiner Sicht habe ich da nichts aufgenommen, hier rein und da wieder raus. Aber in Wirklichkeit, und das ist so, es gibt so einen Bibelvers im Jesaja im Alten Testament, im Kapitel 55, Vers 11 steht, dass kein Wort von Gott leer zurückkommt. Es ist ein Same in mir gelegt worden. Von diesem Augenblick, ohne dass ich es merkte, wusste ich, es gibt einen lebendigen Gott. Mitten im Kommunismus, wo wir in der Schule gesagt bekommen haben, es gibt keinen Gott. Das mussten wir alle in unserer Schule sagen in Köpenick. Wir mussten sagen, es gibt keinen Gott. Und ich dachte, warum müssen wir das denn ständig wiederholen? Wahrscheinlich, weil es einen Gott gibt. So pfiffig war ich schon. Ich wusste, dass wir nicht vom Affen abstammen. Ich wusste, dass das alles, was man sieht, dass das kann einfach nicht aus einer Explosion, aus einer Unordnung herausgekommen sein. Das wusste ich als Kind schon.
Aber was ich nicht wusste, ist, dass Gott mit dir eine persönliche Beziehung haben möchte. Das hat die Oma dort in der Baptistengemeinde, in dieser Baracke, in mir reingelegt. Gott hab sie selig. Dreimal war ich da, beim vierten Mal gab es keine Eier. Die Stasi hat wahrscheinlich unterbrochen, die Lieferung. Keine Eier, kein Olli. Meine erste Sucht war die Sucht nach Anerkennung. Ich musste unbedingt im Mittelpunkt stehen. Heute weiß ich warum. Weil mein Vater hat mich verlassen, als ich 10 oder 11 Jahre alt war. Mich und meinen Bruder, er war plötzlich weg. Klar, er war Alkoholiker. Das haben wir schon mitgekriegt. Er war ein Spiegeltrinker. Und die Streits, die wurden immer häufiger. Und dann verschwand er plötzlich. Obwohl er versprochen hat, sich immer regelmäßig zu melden, hat er sich nie wieder gemeldet. Es ist so, als würde man so ein Herz zerteilen und die Hälfte wegnehmen. Meine Mutter hatte versucht, den Vater zu ersetzen, aber es funktioniert nicht. Genau andersrum. Ein Vater kann eine Mutter nicht ersetzen und eine Mutter einen Vater nicht. So sehr man sich auch Mühe gibt, es fehlt ein Teil. Ich suchte sozusagen einen Ersatzvater. Und mein Ersatzvater und meine Ersatzfamilie waren die falschen Freunde, die ich mir ausgesucht habe. Die coolen Typen, die unter der alten Eiche stehen vor der Schule und immer rauchen. Die haben schon angefangen, so mit 15 Jahren in der 9. Klasse Bier zu trinken. Cool, richtige Gangster, wollte ich dazugehören. Warum habe ich mich nicht anders orientiert? Weil ich die Schlechten immer cool fand. Wenn ich Filme gesehen habe, habe ich mir immer gewünscht, hoffentlich kommt der Gangster nicht in den Knast. Aber ist heute noch so. Die haben immer so ein Mitleid mit den Außenstehenden, oder? Das ist aber falsch. Das hatte bei mir zur Folge, dass mein Leben eine Spirale nach unten machte. Meine falschen Freunde, das waren Freunde, Fußballzuschauer, daran ist nichts Schlimmes. Aber da gab es diesen harten Kern. Heute nennt man sie Hooligans. Das waren die Gangster, die auch die dritte Halbzeit auslebten. Da wollte ich dazugehören. Das waren die Typen, die sehr viel Alkohol getrunken haben und die ja, so tickende Zeitbomben waren. Ich wollte auch dazu gehören. Und je krasser du drauf warst, desto mehr Anerkennung hast du in dieser Gruppe gekriegt. Das war die Sehnsucht meiner Ersatzfamilie. Und so hat sich mein Leben mehr und mehr verändert zu einem echten Gangster. Auch die Sehnsucht nach Freiheit, wo ich glaubte, sie ist im Westen hinter der Mauer zu finden. Damals, Deutschland war geteilt, für euch nochmal, Deutschland war geteilt. Es gab ein graues, düsteres, langweiliges Deutschland und ein buntes, wo ihr jetzt gerade seid. So habe ich das damals für mich wahrgenommen. Und ich dachte, wenn ich da in diesem bunten Deutschland, dieser bunte Olli, wenn der da hinkommt, dann wird alles anders, dann werde ich mich verändern. Und deshalb habe ich versucht, illegal eine Grenze zu übertreten. Ich wollte von Ungarn nach Österreich fliehen. Die haben mich an der Grenze erwischt und ich kam ins Gefängnis. Insgesamt war ich 3-mal im Knast, 2-mal davon aus politischen Gründen. Und dann habe ich in diesem Knast wirklich Gewalt erfahren. Gewalt habe ich auch schon vorher ausgeübt beim Fußball, aber in diesem Knast wurde mein Herz richtig finster. Als ich da wieder rausgekommen bin, jedes Mal haben meine Freunde erkannt, hey, vor dir hat man echt Angst. Eigentlich ist das ja für einen Typen wie mich so eine kleine Ehrennadel. Oh, man hat Angst vor mir. Andererseits dachte ich, habe ich mich wirklich so verändert? Die haben es wahrgenommen, ich selbst nicht. Ich hatte kein Mitleid mit anderen. Im Knast habe ich Menschen gefoltert. Ich habe mich selbst eigentlich nicht wiedererkannt, dass ich so weit runterrutsche, aber das war das Umfeld. Wenn du nur mit kaputten Menschen zusammen bist, merkst du gar nicht, wie kaputter und kaputter du wirst. Der falsche Umgang und die Sehnsucht nach Anerkennung, das war die Motivation. Aber ich wurde richtig krass kaputt. Man hat mich nicht nach dem Westen entlassen, immer wieder im Osten rausgelassen. Mein Hass auf den Staat und auf alle anderen Leute von der Polizei, Staatsanwalt, haben alles probiert, mein Leben zu verändern und mich zu resozialisieren, mich einzugliedern in dieses kommunistische System, aber es war erfolglos. Endlich habe ich es geschafft, über die grüne Grenze in die Prager Botschaft. Ich habe Genscher live gesehen, als er gesagt hat, Ihre Ausreise ist genehmigt. Und wir sind mit den Zügen rausgefahren, durch die DDR durch. Und ich bin dann nach dem Westen gekommen und dachte, jetzt bin ich endlich frei. Eine Woche, nachdem ich in West-Berlin über eine große, große Reise über Bundesrepublik Deutschland in West-Berlin angekommen bin, eine Woche danach ging die Mauer auf. Eigentlich, gestern Abend hatten wir dieses Thema im Hotel Kölsch, wo ich untergebracht war. Danke nochmal, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und da haben sie alle gelacht. Ja, so haben die mich damals auch ausgelacht, die Kumpels. Mensch, Seit deinem 17. Lebensjahr bist du unterwegs und versuchst, die Freiheit zu erreichen. Warum wartest du nicht einfach, bis die Mauer fällt und fährst mit der S-Bahn rüber? Aber nein, du machst ja die Ehrenrunde über mehrere Gefängnisse, über mehrere Jahre. Schönen Dank. Mein Leben, obwohl in der Freiheit, war gar nicht so frei. Freiheit ist was anderes, als nur frei reisen zu können und vielleicht auch mehr Geld zu haben. Freiheit hier drin, das habe ich aber nicht begriffen. Ich wollte zu den Gruppen dazugehören und dann hatten meine Kumpels, das waren Hooligans und Neonazis, die Idee, Olli, wollen wir eine Hooligan-Kneipe aufmachen? Grandios, das ist genau das Richtige für mich. Mein Podest. Ich hatte hier meinen Tresen und dahinter das Publikum. Ich war Chef. Dann haben wir ganz schlimme Musik da abgespielt und aus ganz Deutschland kamen sämtliche Hooligans neugierig zu uns. Wir haben ganz viel Umsatz gehabt, am Fiskus vorbei, in meine Taschen, aber dann war plötzlich wieder alles weg, weil Drogen dazu kamen. Erst dachte ich, ich habe die Drogen im Griff, aber die Drogen hatten mich sofort im Griff. Typen wie ich sind schwach. Die tun nur immer, als wären sie richtig stark nach außen hin. Das ist aber nur eine Schale. Hinter der Schale war immer ein ängstlicher Olli. Ich hatte immer Angst bei diesen Ausschreitungen der dritten Halbzeit, ob ich vielleicht querschnittsgelähmt wieder zurückkomme. Was passiert, was passiert? Diese Angst habe ich nach außen nicht gezeigt, aber innerlich war sie da. Und in dieser Kneipe, da waren die ganzen Angsthasen, die auch verpackt waren in einer Schale. Und die habe ich der Reihe nach abgefüllt. Das war mein Job. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt, aber es hat mich kaputt gemacht. Wenn hier mal Geld in der Tasche war, dann war auch plötzlich wieder Griechenland, Tasche leer. Dann war hier wieder was da und dann wieder leer. Also im Grunde genommen kam ich überhaupt nicht klar. Eines Tages haben meine Kompagnons von der Kneipe die Idee gehabt, lass uns mal zu einem Rockertreffen fahren. Denn sie waren mittlerweile schon Mitglieder der Hells Angels. Und ich nicht, aber die haben gesagt, Mensch, komm doch einfach mit, mal ausspannen. Wir haben noch Angestellte hinterm Tresen, da machst du einfach mal 3 Tage Pause. Das war im Jahre 2001. Ich, total zerstört und drogenabhängig, fahre dort mit. Man kann es sich ja mal angucken. Da war ich auf einem großen Rockertreffen in Brandenburg von den Hells Angels und die haben auch andere Gruppen eingeladen, ungefähr 8.000 bis 10.000 Rocker. Ihr Gott war nicht Fußball oder Gewalt, auch, aber ihr Gott war das Motorrad und die Musik. Und dann war ich da auf diesem großen Platz und habe mir die Rocker angeguckt. Es waren alles Zelte, die waren schwarz mit Totenkopfflaggen. Aber ein gelbes Zelt in der Mitte, das ist mir aufgefallen. Ein großes gelbes Zelt, dachte ich, das passt hier irgendwie nicht rein. Ich sehe 3 Typen an meiner Bank vorbeilaufen, die sich äußerlich von den anderen nicht unterschieden haben. Aber die haben gesprochen. Und mir ist eins aufgefallen, das erste ist, die sind nüchtern. Völlig nüchtern und total ehrlich. Mir ist sofort aufgefallen, die haben keine Maske auf wie ich. Der eine sagt zum anderen, ich freue mich, dich als Freund zu haben. So redet man nicht als Rocker. Der andere sagt, ich liebe deine Familie. Aber ich war neugierig. Schon seit meinem 13. Lebensjahr. Total neugierig. Und das ist gut so. Wer neugierig ist, willkommen im Club. Das ist gut so. Ich wollte wissen, von welchem Club kommen die? Die trinken also nicht. Die sind so einfach ganz normal drauf und haben keine Verpackung. Und dann bin ich denen hinterhergelaufen. Und ich gucke auf dem Rücken, da steht immer, von welchem Club sie kommen. Und da stand Tribe of Judah. Und dann hat die ein großes gelbes Kreuz. Und ich habe die gefragt, Entschuldigung, ich habe mal eine Frage an euch. Ja? Seid ihr Kreuzritter? Und da sagte einer von denen, nein, wir sind Christen. Oh, ihr seid Christen? Sofort fühlte ich mich, Ü-Eier, alte Oma, Baracke. Christen? Na, du musst ja ein Bild von Christen haben, wenn du so überrascht bist. Ich sage, oh ja. Christen sind für mich eigentlich so Typen mit Wandergitarre, lange Haare, Hirschbeutel und die essen Müsli. Völlig weltfremd. Sie gehen in die Kirche rein und kommen traurig wieder raus. Das ist das Bild, was ich von Christen hatte. Und dann sagte einer, und das war ein revolutionärer Spruch, den ich nie vergesse. Merkt ihn euch mal bitte. Jesus interessiert sich immer für den Inhalt und nie für die Verpackung. Er interessiert sich immer für den Inhalt und nicht für deine Show. Und ich habe so gedacht, wenn er meinen Inhalt kennt, dann ist es mir ganz schön peinlich. Was da bei mir drin war, so viel Kaputtness, ganz schön peinlich. Komm doch einfach mit in unser Zelt, sagte der Dritte, in unserem Zelt. Und ich ging da rein und dachte, okay, das Bier und deine Zigaretten, die müssen draußen bleiben. Oh, trinkt ihr alle keinen Alkohol, wirklich gar nicht? Nein, wir sind Anti-Alkoholiker, wir rauchen auch nicht und wir sind alle verheiratet.
Nein, sag ich, sowas gibt's doch nicht.
Doch, komm rein und schau nach. Ich war in diesem gelben Zelt, komme da rein und bin in einer anderen Welt. Veränderung pur, Change. Ich dachte, was ist denn hier los? Alles war andersrum. Da saßen zum Beispiel die Frauen an dem Tisch und die Männer haben ihnen Tee eingegossen. Sagte ich, hier ist alles andersrum. Ich sage, bei euch Christen ist alles andersrum. Und dann die ganzen Kinder. Kinder konnte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht leiden. Ich mochte keine Kinder. In Berlin sind Kinder ein bisschen anders als hier in Heidelberg. Könnt ihr mir glauben? Und die Kinder waren ganz, ganz lieb. Guten Tag. So lieb wie die Heidelberger Kinder. Von euch hier. Die waren so lieb. Wirklich und hilfsbereit. Und haben sofort gesehen, was benötigt ist. Und da kamen diese Kinder in dieses Zelt zu mir. Guten Tag, mein Name ist Gideon. Herzlich willkommen in unserem gelben Zelt. Ich sage, du hast ja einen komischen Namen. Das ist Johannes und da drüben ist Ruben. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Und da stand sie wie so eine Panflöte vor mir. Und ich dachte, so eine lieben Kinder. Also bei euch Christen ist wirklich alles andersrum. Und da sagte einer von denen, die und die da, das sind meine. Sag, wie viel hast du denn? 7. 7, sag ich, das ist ja asozial. Und da sagte er, ich weiß, dass die Welt so denkt, aber wir freuen uns schon auf das 8. Ja, die Miriam ist heute Morgen Mutter geworden. Wir wissen immer noch nicht, großes Geheimnis, was es war. Oder was es ist. Nicht, was es war, was es ist. Ja, wir freuen uns auf das 8. Ich sag bei euch Christen ist alles andersrum. Jedenfalls habe ich mir die alle angeguckt. Ich saß da und diese Rocker haben mir eins in ihr Leben erzählt. Sie saßen neben mir. Ich fühlte mich irgendwie beschmutzt, als würde man mir so einen Spiegel vorhalten. Guck mal, wie sauber ich und wie dreckig du. So fühlte ich mich. Und dann erzählten sie, ich bin Jesus begegnet, sagte einer in meiner Zelle, als ich als Bankräuber 5 Jahre gesessen habe. Ich sage, Moment, Jesus kam in deine Zelle? Wie sah er denn aus? Er sagte, es war ein Licht. Es war ein Licht. Ich hatte furchtbare Angst. Zukunftsängste. Und das Licht, diese Helligkeit, die hat mich umarmt. Es war so authentisch, dass ich ihm das abgenommen habe. Und dann hörte ich eine Stimme in meinem Herzen. Ich habe was vor mit dir. Von diesem Augenblick an habe ich mir meine Bibel, mich darin vertieft, mehr und mehr gelesen und jetzt bin ich Pastor. Ich sage, was bist du, Pastor? Ja, ich habe viele, viele Schäfchen. Mann, sowas gibt's doch nicht. Doch, bei Gott gibt es sowas. Jesus changed. Da gibt es Veränderungen. Der Nächste erzählte mir eine ähnliche Geschichte und immer war das der Höhepunkt oder der Tiefpunkt. Jesus. Und dann veränderte sich alles. Und dann habe ich einen noch gesehen, und das ist echt lustig. Der war in ihrer Küche, sie nannten es Küche. Das war innerhalb des Zeltes ein ausgedienter Wohnwagen. Das war so ein Ei, gerade mal so hoch. Und da war ein Riese drin, der so groß war oder vielleicht noch größer als Pasco. Und er hat sich da irgendwie bewegt, ich sah nur seine Schattierungen. Ja? Und er hat sich da drin bewegt und ich sage, in eurer Küche, wer ist das da? Ach so, das ist unser Präsident. Euer Präsident ist in eurer Küche? Ja, der kocht gerne für uns. Bei uns ist alles andersrum, das hast du schon mitgekriegt. Der Größte ist bei uns der Diener für alle. Also das hat mein ganzes Weltbild durcheinander geschmissen und ich wollte sehen, wer ist dieser Präsident? Und da geht die Tür auf von ihrer Küche. Boom. Ein Mann mit einer Glatze, einem langen Bart, voll tätowiert, eine Hand auf mich zeigend. Wer bist denn du? Und ich sagte, also mein Name hatte ein paar L's mehr bekommen. Olli, ich habe ein Geschenk für dich. Was, du hast für mich ein Geschenk? Wir kennen uns doch gar nicht. Ich habe ein Geschenk für dich. Und Tatsache, er holte hinter seinem Rücken ein Tablett vor mit einem dampfenden Pflaumenkuchen drauf. Ihr sagt da Zwetschge zu, oder? Einen dampfenden Pflaumenkuchen unter uns. Pflaumenkuchen ist der schlimmste Kuchen aus meiner Kindheit. Horrorschock. Hefe mit Pflaumen. In DDR hatten wir nur Maden in den Pflaumen. Und ich habe mich so geekelt vor Pflaumenkuchen. Ansonsten liebe ich Kuchen und Schokolade. Ich liebe das, außer Pflaumenkuchen. Und er hat diesen Pflaumenkuchen und sagt, den habe ich für dich gebacken. Guten Appetit. So wie der aussah, müsste aber eigentlich auf den Tablett eine Kalaschnikow drauf sein. Aber er hat für mich einen Pflaumenkuchen gebacken und ehe ich mich versah, saß er neben mir und ich frage ihn, sitzt du schon? Und er, ja. Oh, du hast jetzt viele Geschichten gehört. Was denkst du eigentlich von Jesus? Sehr interessant. Bisher war ich auf dem Logenplatz oder so wie ihr jetzt. Ihr hört euch eine Geschichte an. Aber jetzt dreht sich plötzlich das Spotlight und strahlt dich an und er fragt, was denkst du darüber? Und dann habe ich mein ganzes Wissen ausgepackt, was ich damals hatte. Und ich sagte, Jesus war ein sehr guter Lehrer. Leider haben die Römer ihn getötet und jetzt ist er tot. Er wurde ans Kreuz genagelt. Das ist das, was ich weiß.
Ich habe eine Neuigkeit für dich.
So? Welche denn?
Er lebt!
Und ich fragte ganz ängstlich, wo lebt er denn? Und er sagt,
schau mir mal in die Augen.
Und das war krass. Seine stahlblauen Augen, das war wie so ein Magnet. Ich gucke da rein und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Jesus. Ich habe da drin etwas gesehen, was ich nicht beschreiben kann, so was Herrliches und Liebevolles, Barmherziges und ehrlich Wahres, wie ich es vorher noch nie gesehen habe. Jesus wohnt bei ihm drin und schaut durch das Fenster von diesem Präsi mich an. So fühlte ich mich. Und dann sagte er,
kann ich mal für dich beten?
Und ich sage, das ist gut, wenn du für mich betest in deiner Kirche, denn ich habe ein paar Drogengeschäfte, die laufen nicht gut und das ist Kneipe und so und so.
Nicht so eine Art von Gebet. Schließ mal deine Augen.
Wenn ein 2,04 Meter Riese sagt, schließ mal deine Augen, sollte man gehorsam sein. Ich habe meine Augen zugemacht und er hat einfach seine Hand auf meinen Kopf geschlagen, gefühlte 2 Zentner.
Boom!
Folgendes Gebet hat er gesprochen.
Jesus, hier ist Olli. Kümmer dich um ihn. Amen.
Jetzt habe ich angefangen zu zittern und wollte nur noch aus diesem Zelt raus und fliehen. Ich wollte nur noch weg, versteht ihr? Und er sagte, ich habe noch ein Geschenk. Oh, noch eins? Ich war gerade damit beschäftigt, diesen ekligen Pflaumenkuchen runterzuschlucken. Heute lachen wir darüber. Wir sehen uns immer einmal im Jahr. Und er sagt, wir haben Pflaumenkuchen für dich. Ja, er sagte, ich habe hier eine Bibel. Nimm sie mit. Und wir werden jetzt jeden Mittwoch für dich beten. Nicht nur wir hier. Wir sind sehr viele auf dieser Welt. Australien, Kanada. Auf vielen Kontinenten vertreten. Und dein Name wird immer wieder auftauchen. So lange, bis du deine Knie vor Jesus beugst. Das war ein Wort, was ich nicht hören konnte. Meine Knie beugt ein Hooligan-Anführer nicht. Weder vor dem Staatsanwalt, vor seinen eigenen Eltern, vor der Polizei oder irgendeiner Diktatur. Meine Knie vor einem unbekannten Jesus zu beugen, kommt nicht in die Tüte. Aber er hatte seine Arbeit gemacht, hatte Gebetsmails rausgeschickt und es wurde für mich gebetet, ohne dass ich es wusste. Aber ich habe es gemerkt. Ich befand mich in einer Zwischenwelt zwischen Teufel und Gott und ich fühlte mich hin und her gezogen, hin und her, hin und her, hin und her. Wenn ich meine Drogen genommen habe, habe ich manchmal Wahnvorstellungen gehabt und sah den Teufel. Andererseits hatte ich plötzlich Gefühle gehabt, als würde Jesus sagen, komm zu mir, lass das alles. Am liebsten hätte ich mich an diesen Präsident seine Brust gelehnt und gesagt, kannst du mein Papa sein, den ich schon immer suche? Ich habe mich nicht getraut, ich bin weggelaufen, mit der Bibel in der Hand. Es musste noch ein weiteres Jahr vergehen, ein Jahr voller Angst und totaler Depression und Abhängigkeit von Kokain. Ich fand mich wieder auf einer Klinik, in einer Kur, in Bad Gandersheim, in dieser Klinik, wo ich da war, habe ich das erste Mal die Bibel aufgeschlagen. Vorher hatte mir sie nicht viel Glück gebracht. Ich dachte, wenn man das Buch so mitnimmt, zum Beispiel bei der Fahrschule, habe ich es hinten in den Kofferraum reingesteckt und sage, welcher die Prüfung bestehen. Gott ist ja dabei. Aber ich bin 3-mal durchgefallen. Bleibt bitte unter uns, nicht weiter sagen. Jetzt habe ich einen Führerschein. Aber die Bibel bringt kein Glück, wenn du sie nicht öffnest. Das Wort Gottes ist lebendig, sagt die Bibel selbst von sich. Und ich habe sie geöffnet. Das war im Jahre 2002. In den Novemberwochen, jeden Tag in meinem kleinen Zimmer in dieser Klinik. Ich war da untergebracht, weil ich völlig fertig war. So eine Erholungskur, psychosomatische Erholungskur. Die Ärzte konnten mir nicht helfen, aber das Wort Gottes. Ich habe aufgeschlagen und gelesen, was ich bisher nicht konnte. 3 Seiten lesen, ohne zu vergessen, was auf der ersten steht, war nicht möglich bei so einem Hyper-Oli wie ich. Bei der Bibel war das anders. Plötzlich wurden diese Buchstaben Bilder und ich befand mich in Israel und ich habe mich interessiert, wo ist der Haken bei Jesus? Und ich habe festgestellt, bei Jesus gibt es keinen Haken. Es ist alles aus Liebe, aus Liebe, aus Liebe. Er liebt dich so sehr. Und ich habe plötzlich verstanden, er war damals im Knast bei mir. Als Kind, wo ich weggerannt bin, ich will nicht, dass Papa geht, war er dabei. Die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang, hat er mich eigentlich getragen und nur eins von mir hat er es nicht gewünscht, dass ich meinem Herz ihn gebe. Das ist das, was Gott will. Das ist das, was Jesus will, eine Beziehung. Er will nicht, dass du artig in die Gemeinde gehst und religiöse Abhandlungen machst. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Und wenn du eine Beziehung mit Jesus hast und du kehrst um, dann hat das Taten zur Folge. Dann wirst du nicht mehr der Alte bleiben, dann bist du verändert. Am 21. November 2002, um 13.45 Uhr, das weiß ich noch genau, stand ich auf so einem Berg und habe Jesus gesucht. Jesus, wenn es dich gibt, komm als Mensch zu mir. Ich bin in diesem Bad Gandersheim, was ich überhaupt nicht kannte, auf so einen Berg hochgelaufen und wusste nicht, was mich erwartet. Ich sage, Jesus, ich möchte dir als Mensch begegnen. Und ich dachte, wenn er jetzt kommt, so mit langen Haar, langen Wimpern, zwischen den Bäumen, hallo Olli. So habe ich mir Jesus vorgestellt. Heute weiß ich, wer Jesus wirklich ist. Man kann ihn sich gar nicht vorstellen, aber er ist voll Power. Er ist voll Feuer und Kraft und voller Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe weiter diesen Berg hoch und sage, Jesus, ich bin bereit. Ich möchte eine Begegnung mit dir. Nur heute hast du die Chance. Kleiner Olli, das ganze Universum. Nur heute hast du die Chance, den kleinen Olli vorzustellen. Ne? Jesus liebt so etwas. Wenn du bist wie ein Kind, dann kommst du in den Himmel. Wie ein Kind. Ich war wie ein Kind. Bin heute noch ein Kind, eingepackt in einem erwachsenen Körper. Ich bin oben auf diesem Berg angekommen und sage, Jesus, komm jetzt. Komm jetzt zu mir. Aber Jesus kam nicht. Er hat jemanden geschickt. Ich gucke so rüber. Wo bin ich denn hier? Bibelschule. Jesus hat für mich eine Bibelschule auf diesem Berg gebaut. Die stand schon immer da. Aus dieser Bibelschule kam ein Schüler heraus. Der wurde später mein bester Freund und Mentor. Der sagte, suchst du jemanden? Und ich sagte ihm, ich wollte mal endlich ehrlich sein, aber es fiel mir so schwer. Er sagte, du brauchst nicht antworten, ich glaube, du suchst Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du Jesus? Und er sagte, nein, aber ich habe einen guten Draht zu ihm. Und den hat er gehabt. Wir haben eine Gemeinde gegründet und Gott hat gesagt, du bist für die Kinder zuständig. Du kannst ein Papa sein. Für die Kinder bist du zuständig. Ich habe das erst gar nicht verstanden, weil ich dachte, ich muss eine Hooligan-Church aufmachen oder sowas. Aber er sagte, ich habe ganz anderes Potenzial für dich, was dich immer jung hält, wo du wirklich deine ganze Liebe und Energie reinlegen kannst. Kinder und Jugend. Ich bin diesen Berg runtergegangen am 21. November und saß alleine auf einer Bank und ich wusste, ich muss etwas tun, was nur ich tun muss. Keiner kann mir das abnehmen, kein Priester, kein Pastor. Ich selbst bin verantwortlich. Ich habe so einen Flyer in der Hand, der war am Eingang von dieser Bibelschule. Da stand es vom Minus zum Plus. Ich dachte, das ist nur für mich gedruckt. In Wahrheit, in 600 Sprachen, 800 Millionen Mal in allen Briefkästen der Welt verteilt. Und ich dachte, der ist nur für mich, der Flyer. Und dann stand hinten ein Lebensübergabegebet drauf. Und ich habe das dreimal gelesen, aus tiefstem Herzen und vollster Überzeugung. Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, weil ich bin völlig fehlgelaufen. Kannst du mit mir noch was anfangen? Und ich musste weinen und weinen und weinen. Und das Leben ist an mir vorbeigefahren wie ein Film. Als ob eine unsichtbare Hand mein Herz berührt und einfach umdreht, war ich total verändert. Changed. Das hat Gott gemacht in meinem Leben. In meinem Fall brauchte ich keine Therapie, ich brauchte keine Reha. Es ist nicht immer so, aber in meinem Fall war das so. Und ich habe Gott Danke gesagt. Ich habe an seinem Wort gehangen und bin Schritt für Schritt gegangen. Frei geworden von Alkohol, von Drogen, von Hass, von Wut, von Finsternis. Und ich bin immer noch unterwegs mit ihm. Es hat noch nicht aufgehört. Ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin. Perfekt sind wir erst alle im Himmel. Aber Gott hat mich verändert. Und das war meine Umkehr. Zurück zum Zachäus. Und jetzt kommen wir ins Finale. Zachäus hat gesagt, ich gebe vierfach alles zurück. Ohne, dass Jesus irgendwas gesagt hat. Er hat nicht verlangt. Weißt du was? Gib das Fünffache. Ich glaube, dass dieser Zachäus danach auf dem Marktplatz anzutreffen war, weil er hat seinen Job hingeschmissen. Das steht nicht im Lukas 19. Aber ich glaube, dass der so verändert war, dass er jetzt Suppen ausgeteilt hat für die Armen. Und die Leute gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, der war Zolleinnehmer und jetzt verteilt er hier die Suppe. Was ist mit dem los, den kleinen Louis? Seine Augen werden sich verändert haben, er wird immer noch die Position einhaben. Hier muss jeder eine Suppe kriegen. Oh. Aber er war von innen verändert. Und wenn du von innen verändert wirst, ändert sich das auch von außen. Wenn ich nicht umgekehrt wäre, wäre ich vielleicht schon tot. Die Drogen hätten mich zerstört. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich verändert hat. Heute kann ich den Kindern und Jugendlichen das geben, was ich nicht bekommen habe. Das ist mein Auftrag. Und auch als Evangelist unterwegs zu sein in Deutschland, das ist das, was ich kann, wofür Gott mich geschaffen hat. Nicht zu meiner Ehre, sondern zu seiner. Und wenn du in deiner Berufung kommst und du sagst, okay, ich will sowas auch haben,
Dann bete doch einfach und sage, ich möchte kein langweiliges Sesselfurzerleben als Christ haben. Ich möchte Abenteuer mit dir und Gott nimmt dich beim Wort. Ich möchte euch einfach eins mitgeben. Es muss nicht so bleiben. Es kann spannender werden. Wer das von Gott will, der kriegt es auch. Ich wünsche euch ein abenteuerliches Leben mit Jesus an der Seite. Nehmt Jesus ernst und packt ihn in die Mitte und ins Zentrum eures Lebens. Das wünsche ich euch vom Herzen. Danke, dass ihr so viel mit mir noch Geduld hattet. Ich habe ein bisschen überzogen. Aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich will zum Abschluss noch beten. Ich sage zu den Kindern immer in Berlin, Augen zu, Kopf gesenkt, Respekt vor Gott. Jesus, danke, dass du jeden Menschen so unendlich liebst, dass du ein Gott der Veränderung bist, dass du changest, dass du Menschen veränderst, von innen nach außen. Ich danke dir, Herr, dass du hier in Heidelberg damit nicht aufhörst, dass du die ganzen Konfis, dass sie kein Ende heute sehen, sondern vielleicht sogar einen Anfang, einen Neuanfang, den Start einer neuen Epoche mit dir. Ich bete, Jesus, dass sie dich annehmen und sehen, wer du wirklich bist, dass sie das volle Leben kriegen, wie du es im Johannes 10, Vers 10 verheißen hast. Ich bete auch für alle Erwachsenen, für alle, die hier in diesem Raum sind und vielleicht gedacht haben, das ist schon alles. Nein, dass sie sich ausstrecken über den Tellerrand hinaus und sagen, ich will mehr von dir. Herr, begegne ihnen in Träumen, in Visionen, in Situationen, wo du zu ihnen redest und sagst, ich bin immer noch da und ich habe Großes mit dir vor. Danke Gott, dass wir uns auf dich verlassen können. Amen. Vielen Dank.